Respekt.
Ja, danke für diesen ersten Respekt und ein herzliches Servus, lieber Thomas.
Servus auch von meiner Seite.
Servus, Florian.
Servus.
Und Servus, Marlene. Sag's nichts.
Besonders herzliches.
Ja. Servus. Servus. Und ein ganz besonders herzliches Servus, liebe zuhörende Personen an den Podcast-Geräten, wo immer Sie uns konsumieren und sich uns reinziehen. Aber vor allem auch Servus, liebe zuhörende Personen hier im Saal beim zweiten Grazer Podcast-Festival. Es ist eine ganz besondere Freude, dass wir hier in Graz auch wieder mal live mit unserem Podcast dabei sein dürfen. Und Sie haben es ja schon ein bisschen an der Titelmelodie erkannt, falls Sie das Lied erkannt haben. Das ist irgendwie sinnbildlich für all das, was dieser Podcast in den nächsten 30, 45, vielleicht noch mehr Minuten Ihnen darbringen wird. Denn Wind of Change von den Scorpions hat ja eine ganz eigene Genese. Das ist später dann auch mal ein Podcast geworden. Da ist nämlich jemand der Frage nachgegangen, ob der CIA das Lied komponiert hat, um die Sowjetunion zu Fall zu bringen.
War's mal schon?
Und der Journalist, der ganzen Frage nachgegangen ist, ist dann im Zuge dieses Podcasts, statt dass er einfach zum Sänger hingegangen wäre und gefragt hätte, hat sich immer tiefer in, ich würde mal sagen, Verschwörungsmythen verstrickt und ist eigentlich irre geworden, wenn man dort genau zuhört.
Das klingt sehr reizvoll. Also ich möchte die Gegenthese aufbringen, dass vielleicht die erste Single von Cockney Rebel war Sebastian und das hat vielleicht die Grundlagen für die Ära kurz gelegt. Zumal der Steve Harley immer wieder bei Interviews gesagt hat, weil der Text ist recht kryptisch, das ist für jeden das, was er drin sehen will.
Ja.
Und da haben wir das Modell kurz, glaube ich, doch ziemlich exakt umrissen vorweggenommen.
Ja, und ich glaube auch, dass Wind of Change nach der Woche, ich sage nur Doppelagenten, ich sage nur eine kommunistische Stadt, die auch irgendwie ab und zu immer wieder am Kippen ist und dann wird zwar noch die das Ganze vielleicht zu Fall bringen wollen. Ich finde, das ist jetzt recht passend, oder?
Ja, aber wer hätte gedacht, dass die eigentliche russische Hochburg das unsere Agentenabwehr
im Innenministerium ist. Bevor wir zum skripteten Teil kommen, wollen wir über irgendwas aus der Woche jetzt noch schnell außertürlich sprechen. Ich meine, Rene Benko wird nicht nur in Österreich.
Zwei Dinge sind mir aufgefallen. Das eine ist, weil ich auch gerade den Namen Kurz Eitel im Munde geführt habe, möchte ein bisschen rehabilitieren, weil ganz früher gesagt haben, das war alles heiße Luft, was der produziert. Wir wissen inzwischen, es ist Wasserstoff. Und das ist doch eine ganz andere Kategorie. Und ja, in Linz wurde ausgeforscht und einvernommen, ein, ich glaube, 16-jähriger Bub, der die etwa 250 Oberstufenmädchen seines Gymnasiums auf einer Webseite nach Beliebtheit oder Attraktivität gerankt hat. Und er hat sich dann selbst auch darauf berufen, er wollte ein bisschen so sein wie Mark Zuckerberg. Und tatsächlich war das genau die scheiß Idee, war das, womit Mark Zuckerberg durchgestartet ist und woraus dann später Facebook und später ein Milliardenvermögen wurde. Und ich sage nur, wir in Europa brauchen uns nicht wundern, dass wir keine IT-Giganten auf die Beine stellen, wenn wir diese innovativen Gründer bereits mit 16 verfolgen.
Ja, vor zwei Stunden ist hier übrigens der Eva Weisenberger vom Podcast der Außenwirtschaft und der WKO Österreich gesessen. Also vielleicht könnte man da jetzt noch ein bisschen noch so Venture Capital grabben.
Ja?
Ja.
WKO habe ich momentan sehr einen intimen Umgang. Weil,
einen intimen?
Wir haben das ja immer wieder im Programm. Also, weil der Florian Schäuber hat tatsächlich entdeckt, diese wunderschöne Broschüre und Internetgrafik der Wirtschaftskammer Österreich, das sie dann relativ schnell eingestampft und gelöscht haben, wie er es publik gemacht hat, wo so Tipps sind, wenn man in Russland weiter Geschäfte machen will, was dann so, also sehr, sehr geschickt verklausuliert, dass dann die Gehälter sind nicht hoch und das kann zu Ausnahmesituationen führen. Und weil ja wegen die Sanktionen die Kreditkarten nicht mehr funktionieren, ist es gut ausreichend, Fahrgeld mitzunehmen. Also da merkt man, die Wirtschaftskammer ist ganz nah an der Wirtschaft.
Ja, und Bargeld ist unser Stichwort.
Ah ja, und mein persönlicher Liebling, dass es gibt Nachtclubs und Luxusrestaurants und da kann man schon, ich glaube, was ist es, das Abenteuer?
Ja, halt ja kurz
also,
die Ohren
Abenteuerurlaub, also es ist so, wie man in die 50er Jahre geschrieben hätte, eine Geschäftsreise nach Paris.
Fast Fangt ihr jetzt endlich mal an?
Okay.
Wenn man in Graz ist, muss man natürlich auch fürs Grazer Publikum ein bisschen über Graz sprechen. Und da hat man derzeit zwei Varianten, die dir, glaube ich, würde sagen, immer liegen und immer besprechenswert sind. Das eine ist die KPÖ. Gehen wir das nächste Mal wieder machen. Ich würde sagen, heute entschließen wir uns einmal dazu, über die FPÖ zu sprechen. Denn da schwebt ja noch immer ja, dieser Finanzskandal im Raum. 1,8 Millionen Euro, die einfach irgendwie aus Kreisen und Umfeldern der FPÖ mutmaßlich verschwunden sind. Ein paar Leute aus dem Kreis der FPÖ sagen ja, sie wissen, wo es hinkommen ist. Deswegen haben sie auch schon 700.000 Euro zurückgezahlt.
Ja, immer nur eine Differenz. Ja.
Ja.
Aber immerhin, die FPÖ Niederösterreich hat irgendwann in den 90er Jahren Konkurs angemeldet. Überhaupt. Also, und hat es ja noch geschaut, das haben seine Landbauern dann wieder dick da. Also es ist mittlerweile so, dass ich glaube mittlerweile, wenn Jesus zurückkommt mit zwei steinernen Tafeln, wo drauf steht, die FPÖ bitte nicht, dann haben es 40%, weil jetzt erst recht. Also es ist...
Ja, aber es würde ja vielleicht nicht nur Jesus zurückkommen, es könnte sicher noch ein anderes Comeback auch anbahnen. Und zwar hat das mit dem Rücktritt vom Roland Lohr zu tun. Der war FPÖ-Gemeinderat, dann war er Wilder Gemeinderat, jetzt ist er vor wenigen Tagen aus persönlichen Gründen zurückgetreten, privaten Gründen, pardon. Und der war ehemaliger Finanzreferent der FPÖ, wird natürlich auch beschuldigt in der ganzen Finanzkrimi geführt, ja, aber hat natürlich nichts damit zu tun. Zwei andere Herren, die da auch noch als Beschuldigte geführt werden und für die natürlich selbstredend auch die Unschuldsvermutung gilt, ehemaliger Vizebürgermeister Mario Eustachio und Ex-Clubchef Armin Sippel.
Also nicht ganz Jesus, aber knapp.
Ja, Petrus und Paulus quasi auch noch mit dazu. Und jetzt wird es nämlich wirklich komplex, denn dadurch, dass der Herr Lohr zurückgetreten ist im Gemeinderat, muss dieser Platz natürlich wieder besetzt werden und auf Basis der Wahllisten hätten natürlich jetzt sowohl Sippel wie auch Eustachio die Möglichkeit, wieder in den Gemeinderat einzuziehen, wo sie eigentlich von Schimpf und Schande gejagt worden sind von den anderen FPÖlern. Und damit das nicht passiert, hat jetzt die Claudia Schönbacher, die ist Stadträtin von der FPÖ-Abspaltung, korruptionsfreier Gemeinderatsclub. Außerhalb von Graz wäre das überall voller Burner zum Lochen, sage ich Ihnen. Gell?
Ja.
Ist jetzt Stadträtin und lässt jetzt Graz prüfen, weil sie ist ja auch Bezirksrätin in Gries, ob sie nicht noch auch zusätzlich Gemeinderätin werden könnte, nur um die anderen beiden höchstmöglich zu verhindern.
Also was ist denn, Gemeinderätin, Stadträtin?
Und Bezirksrätin.
Naja, das ist eine Art Harald-Mahrer-Lösung in Blau. Ne? Also vielleicht, wenn sie daneben noch eine Schiffsschaukel-Lizenz beim nächsten Volksfest kriegt.
Aber Harald-Mahrer jetzt einen Schutz nehmend oder vielleicht auch nicht. Sie hat übrigens eine Zuständigkeit für Tiergesundheit und Veterinäranlagenwesen.
Ja, also...
Ist mehr als Dominik Nepp und Karl Mahrer in Wien machen als nichtsamtführende Stadträte.
Ich glaube, das sind beide nichtsamtführende Stadträte, wobei ich glaube auch nicht, dass sie schwitzert werden täten, wenn sie amtsführende Stadträte wären, jetzt so in Kenntnis ihrer sonstigen Aktivitäten. Aber es ist auf der anderen Seite, in Wien braut sich auch zusammen, also nachdem kein Gemeinderatsmandat frei wird, wird HC Strache noch einmal seine bewährte Physiognomie in die Schlacht um Wien werfen. Beim letzten Mal hat es ja nicht so griffen, aber
da kann man dem HC Strache nur also wirklich alles Gute wünschen, damit er wieder ein bisschen einen Anstand da und eine, also auch eine Volkstümlichkeit in der Wiener Politik hineingeht.
Der Nepp passt ja gar nichts, muss man ganz ehrlich sagen. Also man weiß es nicht, natürlich ist eigentlich ein FPÖler, den man gar nicht gespürt, angenehmer, ja. aber wenn man sich dann noch bemüht, dann liegt es wirklich nur am mangelnden Charisma und nicht an angenehmerem Charakter.
Ja, darüber kann man diskutieren. Ich finde ja auch, man sollte noch ganz kurz den Herrn Lohr, weil ich merke, deine Augen funkeln. Das heißt, du hast den Namen ja ein bisschen in Hintergrund versinnet, seine ganze Vita kennen, erzählen ja nur einen sehr, sehr eingeschränkten Teil dessen, auch gegen den Herrn wurde mal aus anderen Gründen ermittelt, wurde dann später eingestellt, möchte ich gleich mal dazu sagen. Aber es war eben interessant, auf seinem Rechner hat man 2587 digitale Schriftstücke mit offensichtlichem nationalsozialistischem Hintergrund im PDF-Format gefunden. Darunter sind Titel wie Das deutsche Mädel in Frakturschrift, Kampfschriften der obersten SA-Führung oder auch die Jugendfrage im Unterricht und dann auch noch Reden an Hitlers Reichsparteitag 1933, erschienen 1934.
Ja, ich glaube, das Phänomen kenne ich. Ich war ja mal Buchhändler und wir haben ein Antiquariat dabei gehabt. Und so alle 2 Monate ungefähr ist jemand reingekommen, den du ganz bestimmt vorher noch nie in der Buchhandlung gesehen hast und wo es dem ersten Moment vielleicht gab, das ist eine Schlosserei oder ein Fleischhocker. Ja? Und die haben dann immer so herumgedruckt und gesagt, nein, Mann, was mich interessiert, habt ihr? Weil wir haben ein Antiquariat dabei gehabt. Und ich habe immer schon gewusst, was ich lasse. Habt ihr das Thema jetzt einmal lesen? Dass man sich halt ob sie das, den Kampf, ob sie das von den Hitler. Und natürlich haben wir 500 hinten gehabt, weil die waren ja verpflichtend in jedem Haushalt, also bei jeder Wohnungsauflösung war einer dabei. Und ich gestehe es war nicht legal, aber wir haben die verkauft. Ich habe mir immer gedacht, ich habe es ja teilweise gelesen, ich habe gesagt, du machst dir keine Vorstellung, wie fad das und wie scheiße geschrieben das ist. Ja. Wir haben immer irgendwelche fantasievollen Beträge verlangt und die sind dann angezogen. Und ich glaube, so ähnlich ist hier die Sachlage. Der hat wahrscheinlich von einem Kumpel, Kameraden, Verzeihung, von einem Kameraden an USB-Stick gesagt, das muss da schon. Ich sage, ja, ich lese gern. Ja, und dann war das Letzte, das er so an einen Computer angeschlossen hat, aber den Vorsatz, es eines Tages zu lesen, dem ist er nicht einmal bis zur Öffnung der Dateien näher getreten.
So ist es, ja.
Weil das ist schon cool, wenn du 1300 Dateien findest und ja? Du bist dann aber unschuldig, weil du keine davon angeschaut hast. Das muss man damit zusammenbringen.
Mein Lieber, ich zweifle gerade an deiner Unschuld. Hast du das versteuert?
War das meine Buchhandlung? Nein. Ich gehe davon aus, dass das ordnungsgemäß versteuert wurde. Mein damaliger Lehrherr ist leider nicht mehr unter uns. Man kann ihn nicht mehr befragen und die Unterlagen werden nach 7 Jahren vernichtet. Also das ist, nachdem es doch eher noch Richtung 40er her ist, ja.
Das, was jetzt kommt, ist voll verrückt.
Die Umsonst-Tageszeitung, das Wort Gratis-Tageszeitung habe ich mir abgewöhnt. Also die Umsonst-Tageszeitung heute hat auf ihrer Wissenschaftsseite über eine interessante Studie berichtet. Es geht nämlich um die Frage, ob sich Leute schön saufen können, also gegenseitig. Und dann ist man draufgekommen, im Zuge dieser Studie, nein, es ist anders. Und ich zitiere jetzt mal. 36 Männer sollten die Attraktivität von Frauen via Foto bewerten, zuerst nüchtern und dann unter Einfluss von Alkohol, Klammer auf, 8 Promille. Ist da wirklich gestanden?
Ich glaube, das ist ja, in der Österreich-Zeitung, wenn ich arbeiten müsste.
Ja, genau. Und dann, ob die Teilnehmer berauscht waren oder nicht, hat keinen Einfluss darauf, wie attraktiv sie die Frauen fanden. Allerdings wirkte sich der Alkoholkonsum daraus auf, wie wahrscheinlich es war, dass die Männer mit Frauen, die sie attraktiv fanden, anbandeln wollen. Nämlich 1,71 Mal höher als im nüchternen Zustand. Wie man das genau berechnet hat, ist nicht drin gestanden. Wie gesagt, da die...
Es sind, glaube ich, also überhaupt die gesamte Studienarchitektur ist nicht explizit ausgegangen. Geführt. Wobei ich sage jetzt einmal blind, ohne diese Studie durchgeführt zu haben, sage ich, dass wahrscheinlich zum Beispiel bei Wolfgang Fellner überhaupt kein Alkohol notwendig ist, damit er sie unwiderstehlich findet und Frauen nähert.
Ja, eigentlich ist der ganze Part nur in der Skript drinnen gewesen, weil wir es normalerweise jetzt höflich machen wollten und der ersten Reihe eine Runde Wein ausgeben wollten. Der Schauspieler hat gesagt, nein, ihr müsst selber auf der Bühne trinken, daher gibt es jetzt ein bisschen Musik und wir stoßen kurz an.
Die können mir nachher noch anschreien, deswegen.
Ja, zum Wohl.
Denkt mal einer an die Tiere.
The bare necessities.
Yes. Wir machen unseren Podcast ja seit Maria Empfängnis 2022 und da gibt es so also ein bisschen eine Longlist, wo ich immer wieder Themen, die in den Medien auftreten, reinschreibe und manches kommt dann in den Podcast, manches sinkt einfach immer wieder weiter nach unten. Und da habe ich eine Schlagzeile drinnen gehabt, die ist jetzt dann in den letzten Tagen tatsächlich eskaliert. Ich erzähle Ihnen mal die Ursprungsmeldung. Da schrieb die FAZ, nämlich vor gut einem Jahr, in Botswana kann man sich 1000 Elefanten abholen. Du hast gemerkt, da ist ein bisschen was im Raum, offenbar atmosphärisch so zwischen Deutschland und dem Land in Afrika. Es ist dann in den letzten Wochen noch hochgegangen und da hat sich auch die Bild-Zeitung des Themas angenommen und da ist dann gestanden, Botswana will 20.000 Elefanten nach Deutschland abschieben. Und der Grund des Ganzen war, der Präsident von Botswana, Mokgweetsi Masisi, hat der deutschen Bundesumweltministerin Steffi Lemke erklärt, so wie die Deutschen von uns verlangen, dass wir mit Tieren zusammenleben wollen, so sollen sie es einmal selber probieren. Sie sollen probieren, nach ihren eigenen Vorschriften zu leben. Und deswegen hat er gesagt, hochgerechnet soll Botswana jetzt einmal 20.000 Elefanten nach Deutschland schicken. Hintergrund der ganzen Sache, in Botswana funktioniert Artenschutz tatsächlich. Man hat wieder 130.000 Elefanten, freilebende Elefanten, und hat sogar schon 8.000 Elefanten nach Angola abgeschoben. Dadurch, dass die EU aber den Handel mit Elfenbeinprodukten weitgehend runterreguliert hat, ist dieser Wirtschaftszweig eingebrochen. Die Wilderei ist wieder in einem gewissen Aufmarsch und umgekehrt, dieser legale Wirtschaftszweig ist eben ja, danieder. Und da streitet man sich jetzt eben auf diplomatischer Ebene.
Da bin ich jetzt tatsächlich zu wenig Wildbiologe, um sagen zu können, ob die Freigabe von Elfenbeinhandel irgendwas Positives bewirken. Zum Zintemalen, um die alte Form zu verwenden, man diese Stoßzähne ja auch aussagen könnte am lebenden Objekt, wenn man das unbedingt will. Weil ich glaube, die sind nicht existenznotwendig. Ich meine, es ist, glaube ich, ein bisschen...
Für einen freilebenden Elefanten,
für einen freilebenden Elefanten ist es ein bisschen ein Statusknick. Ja. Aber ja, da... Jedenfalls möchte ich, für die Elefanten wäre es natürlich ein Kulturschock, weil Botswana ist ein Land, in dem im Gegensatz zu Deutschland zum Beispiel WLAN super funktioniert. Also wenn die Elefanten gewohnt sind, dass das eh weiß nicht, die ist eine Realverfilmung auf die Nacht noch anschauen, ja, am Handy, das kannst du in Deutschland vergessen.
Ja, ist ein absolut wichtiger Aspekt. Der andere ist natürlich, dass Deutschland noch immer absolut unaufgearbeitete Kolonialvergangenheit hat. Man hat sich halt in den vergangenen 70 Jahren darauf konzentriert, andere Verfehlungen in der Vergangenheit aufzuarbeiten. Gab es ja auch einiges, muss man dazu sagen. Und all dessen, was man in Namibia, Botswana und anderen Gegenden der Welt angestellt hat, hast du drauf vergessen.
Ein bisschen ins Hintertreffen geraten. Ja. Also ich meine, ich glaube, vernünftigerweise kann man sagen, niemand möchte dorthin zurück, dass, weiß nicht, weil in Europa gern Billard gespielt wird, irgendwo in Afrika 10.000 Elefanten erschossen werden, damit man genug Kugeln hat. Zumal ja die Elfenbeinkugeln recht schnell kaputt nicht werden, mehr rund waren. Also hat man da doch einen ganz schönen Elefantenverbrauch gehabt. Also da sage ich dann vielleicht lieber Flipper spielen. Oder die bewährten Kunststoffkugeln weiter benutzen. Aber was jetzt... Also ich weiß nicht, ob die, ich meine, es gibt ein paar ganz großartige Renaissance-Skulpturen und asiatische Kunst aus Elfenbein. Wie dringend das jetzt in der Gegenwart gefehlt hat, weiß ich nicht.
Und man muss ja auch eingestehen, die Gesamtverwertung des Elefanten ist ja auch nicht so reizvoll. Ich bin mal bei einem Waffenproduzenten im Büro gesessen, also irgendwie ein unbequemer Stuhl, nur so eine Holzplatte drauf und dann wackele ich halt so her und denke mir, aha, da schaue ich mal meinen Fuß runter oder einen Stuhl runter und dann merke ich, ah, ich sitze auf einem Elefantenfuß, auf den obendrauf eine Holzplatte geschraubt ist.
Ja, sowas habe ich als Mistkibbel auch schon mal gesehen. Denk mal, es war nicht alles gut am Kolonialismus.
Jetzt wird's einfach nur kurios.
Ich möchte aber gleich sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, dass du die Chance, jetzt wie eine Amsel zu pfeifen, dazu ungenutzt verstreichen hast lassen.
Ja, es gibt tatsächlich musikalische Helden, vor denen habe ich so großen Respekt, dass ich das nicht irgendwie verhunzen würde. Und Paul McCartney gehört definitiv dazu. Ich war mal bei einem Konzert von ihm.
Die Scorpions schon, ne? Naja.
Paul McCartney hat auf dem Konzert alleine mehr Instrumente gespielt als die Scorpions als Gruppe. Na, aber Sie haben es vielleicht erkannt, Blackbird, ein fantastischer Song von Paul McCartney, er erlebt gerade seine Renaissance in der Version von Beyoncé. Ist ja ein Lied, da geht es im Gegensatz zu Brown Sugar von The Stones nicht darum, eine farbige Frau aufzureißen, sondern da erzählt er die Geschichte der Diskriminierung im Amerika der 60er, 70er Jahre. Und Beyoncé hat sich jetzt eben diesen Song zu eigen gemacht und selbst Paul McCartney, der ja die Musik zu dem gemacht hat, was er meines Erachtens nach heute ist, hat dann gesagt, diese Version ist fantastisch, er freut sich darüber, dass es ein Weiterleben dieses Lieds gibt, zumal es jetzt einfach nicht nur auch um Minderheiten geht, sondern auch um Female Empowerment, also dass sich Frauen wirklich Kraft nehmen aus diesem Lied. Und ich bin ja in diesem Podcast bekannt dafür, dass ich ab und zu die eine oder handgestrickte Übergang finde, der sehr weit herkommt. Und ich weiß jetzt einfach nicht, wie ich es vom Female Empowerment und Einstehen für Minderheiten hinschaffe zu Susanne Raab, Frauen- und Minderheitsministerin.
Ja, aber
ist ein harter Sprung.
Aber man muss sich wahrscheinlich das Unmögliche vornehmen, um grandios zu scheitern.
Ja, die Frau Raab ist ja nicht nur eben besagten multiplen Funktionen in der Bundesregierung unterwegs, sondern sie soll auch eine Leitkultur für Österreich erarbeiten. Das ist jetzt mal grundsätzlich schon.
Das ist eine meiner Lieblingsmeldungen.
Was?
Eine meiner Lieblingsmeldungen der letzten Wochen. Ich muss dazu sagen, ich hoffe, ich nehme da nichts vorweg, aber ich habe sie irgendwo in einem Online-Medium direkt hintereinander gesehen. Saudi-Arabien hat den Vorsitz bei der UN-Frauenrechtskonferenz und Susanne Raab soll eine österreichische Leitkultur entwickeln. Und ich glaube, ich bin in der Öffentlichkeit gewesen, war in der Straßenbahn, ich habe gesagt, alle haben geschaut.
Ja, dieser erste Teil der Leitkulturkampagne ist tatsächlich ein bisschen mies gegangen. Bundeskanzler Karl Nehammer hat die Woche erstmals dazu Stellung genommen in einem Interview mit meinen Kollegen Hubert Patterer und Wolfgang Fercher. Und ich zitiere jetzt aus der Antwort von Karl Nehammer. Er hat gesagt, es war eine verunglückte Online-Kampagne, die wir zurückgezogen haben. Ich habe mich geärgert, aber das wichtig ist, was? Ja, offenbar hat unser Korrektorat nicht drüber gelesen.
Das Wichtige ist so.
Ja, dass das Thema trotzdem nicht verloren geht. In einer Zeit, in der es Gruppen gibt, die nur auf Spaltung setzen, ist die Leitkultur etwas, das man inhaltlich besetzen muss, bevor man es Radikalen überlässt. Ich will keine nationalistische oder ausgrenzende Leitkultur, aber was mir wichtig ist, über das zu reden, was Österreich ausmacht. Dann sagt er nichts und später sagt er dann noch einmal, mir ist Patriotismus sehr wichtig. Patriotismus ist die Liebe zu den Seinen. Nationalismus ist Hass gegen die anderen. Zweiteres lehne ich ab.
Ja, das ist ein bisschen Botscher zitierter Grillparzer. Und was Österreich ist, ist ihm, glaube ich, auch nicht eingefallen im Verlauf des Interviews. Aber mein Gott. Ich bin mittlerweile, es gibt ja eben diese ganz billige Verschwörungstheorie, dass diese gesamte Außenkommunikation der österreichischen Volkspartei, die da Herr Fleischmann jetzt offenbar wieder durchgestritten, dazu da ist, Karl Nehammer zu zerstören und eine Sebastian Kurz-Nostalgie zu erzeugen. Aber weil an sich sonst würde das wenig Sinn machen. Also, dass das wirklich sagst, na, das ist, dann nehmen wir einen Maibaum und dann nehmen wir ein Foto von einer Blaskapelle und dann nehmen wir aber extra eins, wo wir nicht fragen, ob wir das nehmen dürfen, damit die Blaskapelle am nächsten Tag sagt, es müsste ein bisschen deppert sein. Also, und dann habe ich schon mit Maibaum und Blaskapelle die österreichische Leitkultur grob umrissen. Das kannst eigentlich, sowas denken sich zynische Werbegrafiker angesoffen und unter Einfluss aufmunternder Substanzen aus. Und dass du das am nächsten Tag, na wart, du hast eine Idee gehabt, Franz, wirklich umsetzt, ist doch sehr erstaunlich.
Naja, gerade die Woche der Urschuss hat es gezeigt, Beate Hartinger-Klein, ehemalige Gesundheitsministerin, war dort und hat gesagt, naja, die Patientenmilliarde. Das war Schall und Rauch, das war immer klar, das wollten die Türkisen einfach nur vermitteln. Und damit war das halt übrigens auch zu Ende und sie hat nichts mehr drüber gesagt und niemand hat mehr irgendwie großartig dazu reden wollen. Also augenscheinlich, das Modell geht ja jetzt nicht mehr auf, deswegen muss man ja was anderes suchen. Ich verteidige jetzt einmal die ÖVP.
Ja. Also ich weiß, es hat wieder eine Flut von neu geposteten Sebastian Kurz-Interviews zu dem Thema, wo er wirklich mit bebender Stimme und dem vertrauenserweckendsten Augenaufschlag der Erde versichert hat, dass diese ganze Milliarde nur für die Menschen und in die Sicherheit und in die Gesundheit der Österreicherinnen und Österreicher gehen wird. Schade, dass die nicht da war.
Ja, weil du vorhin Saudi-Arabien angesprochen hast, ich habe es mir tatsächlich mal rausgesucht, nämlich wie konnte es überhaupt dazu kommen, dass Saudi-Arabien...
Susanne Raab. Achso, nein, Saudi-Arabien.
Na, wie Susanne Raab kommen konnte, das ist klar, das ist aus Oberösterreich.
Susanne Arabien habe ich jetzt irgendwie, glaube ich, zusammenkomponiert in meinem Kopf. Ein Land, wo ich nicht Urlaub mache, ich sage es gleich.
Besagte Sitzung, in der beschlossen wurde, dass Saudi-Arabien den Vorsitz in der UN-Kommission für Frauenrechte erhält, das ist dann so abgegangen, der bisherige Vorsitzende dieses Gremiums von den Philippinen hat dann gesagt, darf ich davon ausgehen, dass die Kommission seine Exzellenz Abdulaziz Al-Wasil aus Saudi-Arabien per Akklamation zur Vorsitzenden der Kommission auf ihrer 69. Sitzung wählen möchte, fragte er die 45 Mitglieder. Don, ich höre keine Einwände, also ist alles beschlossen. Und auch aus der Gruppe Westeuropa und andere Staaten kam kein Winter. Und dieser Gruppe gehören zurzeit Österreich, Israel, Liechtenstein, Niederlande, Portugal, Spanien, Schweiz und die Türkei an.
Ja, mein Gott, vielleicht wollten sie es mit dem Erdöl, Erdgas, im weiteren Wasserstoff nicht verscherzen, man weiß es nicht genau. Oder sie denken sie, hoffentlich merkt niemand, dass ich da bin. Ich habe meine Eltern, habe ich gesagt, ich arbeite in einem Bordell als Portier.
Florian.
Und wenn du jetzt sagst, es ist auch eine Hymne auf weibliches Empowerment, bin ich verdutzt. Aber Verzeihung.
Na, der gute Florian Eder, der Mann ist übrigens nicht nur Redakteur bei der kleinen Zeitung Fantastischer Gitarrist, sondern auch wirklich richtig berühmter und bekannter Musiker. Meier macht Musik, heißt die Band. Meier, aber unter Meier macht Musik finden Sie es dann auch im Internet, wenn Sie es Google eingeben, weil ansonsten kommen Sie auf dieses Lied von Karel Gott und das ist nicht das, was Sie hören wollten. Das ist eine fantastische Indie-Rock-Band. Und der hat jetzt aber etwas Gefährliches gemacht. Den würden wir jetzt nicht in Graz, sondern in Grozny sitzen, hätte er ein Problem. Das Lied ja, war
aber wir haben die Zwischenansage sehr schnell übersprungen. Verzeihung, da möchte ich jetzt aufs Protokoll pochen. Ich war der, der die Goschen als Erster aufgerissen hat, aber...
Ja, Georg, das kriegst du hin, gell? Passt.
Den Quatsch müsst ihr erfunden haben.
Jetzt.
Ja, aber wir haben es tatsächlich nicht erfunden, sondern es ist tatsächlich so. In Tschetschenien hat Präsident Ramzan Kadyrov beschlossen, zu langsame, aber auch zu schnelle Musik ist hinkünftig verboten. Beats per Minute, falls Sie sich mit dieser Einheit auskennen, 80 bis 116 ist die Variante. Das ist zulässig, alles was drüber ist, bringt die in Häfen.
Ist untschetschenisch und insofern muss man sagen, die sagen ein bisschen, wie man Leitkultur definiert.
Ja.
Also, ich bin schon sehr neugierig, ob Frau Rabin Ähnliches einlegen wird.
Man muss aber auch dazu sagen, die Variante der Kalinka nach Ivan Revrov, die hat 136 Beats per Minute, wo so richtig eine knallt und der Kosak da raus singt. Also,
hey, hey, hey.
Ja, also der Florian, ja, Graz Kalau und nicht Graz Schauspielhaus.
Ja, ich meine, ich weiß nicht, ob es was nutzt, wenn er sich darauf beruft, dass er gar nicht wirklich Tschetschene ist. Ich meine, er hat so einen Ort vollbart, das Kind könnte strafmindernd wirken.
Ja, ich glaube nicht, dass das ausreicht. Der Rebrov hat ja auch seine sämtlichen Orden gekriegt für die Völkerverständigung, obwohl er nie in Russland war und einfach er hat als russische Seele gegolten.
Ja, ja.
Ja, ist völlig anders als bei der Karin Kneißl, die jetzt in Russland lebt, zwar eine österreichische Staatsbürgerschaft hat, aber definitiv nie irgendwie Österreicherin war, sondern wie man mittlerweile weiß, längst eine infiltrierte Einheit innerhalb dieser Bundesregierung war.
Ja, man hätte stutzig werden können, als sie samt ihren Bonis von einer russischen Regierungsmaschine evakuiert wurde. Das ist, sagen wir normal nicht das, wenn du ein Wochenende ins polnische Theater gehst.
Ja, weil ich begonnen habe mit einer Podcast-Empfehlung, Wind of Change, mache ich jetzt so das Gegenteil von einer Podcast-Empfehlung. Die Karin Kneißl hat nämlich übrigens auch einen Podcast.
Oh, ja. Wusste ich gar nicht. Ich habe gedacht, die kommentiert nur für RT.
Nein, der heißt, Unipolar, Multipolar. Na, Bipolar steht nur dabei, aber wenn du es hörst, denkst du, bist du. Sie haben nur im letzten Podcast wirklich eine gute Minute drinnen gehabt, da haben sie eine Trauerminute eingelegt. Die war okay. Da ist einmal nichts Verwerfliches gekommen.
Für wen genau?
Das war eine Folge der Anschläge in Moskau. Also da muss ich sagen, okay, das war absolut in Ordnung. Hat eine volle Minute gedauert, weil ich dann geschaut habe, wie lange macht die das, wie sehr hält es mit der Wahrheit.
Ja, das ist doch sehr viel schneller, als die Polizei und die Feuerwehr braucht haben, um da einzutreffen.
Ja, eben. So gesehen hat sie auch einen ordentlichen Moment gehabt. Der Glasl ist aus, wir haben keine Flasche mit raufnehmen dürfen. Ich glaube, das war jetzt irgendwie ein Signal von dir.
Ja, nein, ich glaube, das ist die Anti-Hooligan-Regel, dass nicht die Podcaster beginnen, mit Glasflaschen zu werfen.
Gut, wie gesagt, wenn Sie mit dem Thomas oder mit mir noch was trinken wollen, machen wir es nachher im Foyer. Außer sind es eine von den zuhörenden Personen dann im Podcast, dann tut es uns leid, aber nächsten Freitag hören Sie uns wieder. Einstweilen werde ich nichts mehr sagen. Wirst du noch was sagen?
Nein.
Du sagst was.
Ab ins Körper.